geschaltet ist schon.
Ich glaube schon, ja.
So, müsste es stimmen. Geht so?
Da drin bei mir, aber sonst ist alles da. Ja, es hat reagiert. Es ist eingeschaltet.
Dann lass es so. Ja, meine Damen und Herren, wir haben letzte Woche begonnen mit dem, mit diesem Gedanken Ramos, und dann hatte er ja so drei Punkte genannt, von denen wir begonnen haben. Also dieses Weltliche war das zweite, und jetzt stehen wir eben bei dem dritten Punkt, den er aufnimmt, also den er als erste Stelle anführt. Er sagt, die Erfahrung des ungreifbaren Gottes, des unbegreiflichen Gottes. Das ist das dritte, was er benennt in besonderer Weise. Was waren denn noch die, gucken wir noch gerade, was da vorher war, 23. Die Frömmigkeit als Weltfrömmigkeit war das zweite gewesen, nicht? Das erste war die Notwendigkeit einer stärkeren Askese, weil wir mehr Möglichkeiten haben inzwischen und die Folgen größer sind von dem, was wir tun oder unterlassen. An der zweiten Stelle war es die neue Frömmigkeit, die stärker, sagt er, eine Weltfrömmigkeit ist. Und da war dann die Rede davon, dass wenn wir uns, ich hatte so zitiert, wenn wir uns von der Welt zu Fröhlichkeit, Tapferkeit, Pflichttreue und Liebe erziehen lassen, dann werden diese weltlichen Tugenden schon ihr Geheimnis offenbaren, dass es nämlich auch Gott dort im Zentrum steht. Und so, dass er dann sagt, ich muss also die Weltlichkeit nicht der Frömmigkeit entgegensetzen, sondern sie bildet als solche schon ein Stück echter Frömmigkeit. So hieß das. Allerdings ein Stück, also nicht das Ganze, wie man dann zum Teil von Rahner Schülern hören konnte. Davon haben wir ja auch geredet, dass es da an Missverständnissen nicht mangelt und falscher Berufung auf ihn. Und da setzt sie jetzt ein und sagt, sind wir jetzt also bei dem Punkt, Sie erinnern sich noch, und das Erbe muss zwar angeeignet werden, aber es darf eben auch nicht ausgeschlagen oder total verändert werden. Das Erste hinsichtlich der Überlieferung und der Tradition ist Dankbarkeit, sagt er. Und jetzt der dritte Punkt, also die Erfahrung des unbegreiflichen Gottes. Und davon spricht Rahner vor dem Hintergrund dieser Gottesferne, die damals ja sogar eine Gottestodtheologie hervortrieb. Die ist inzwischen ja auch gestorben, aber die gab es eben, eine Gottestodtheologie. Also dass man gesagt hat, nicht bloß also Christus ist gestorben, sondern eigentlich ist Gott überhaupt weg. Sie haben noch so Spuren, etwa bei dem Pensiere Debile, wie heißt der jetzt, der Italiener, fällt mir der Name nachher schon wieder ein, hoffentlich, der eben sagt, das schwache Denken, das ich brauche, weil eben bei der Inkarnation und vor allen Dingen beim Kreuzestod ja auch Christus machtlos gewesen ist und ohnmächtig. Nur ist es ja so, dass ja dort deutlich gesagt wird, dass wenn er den Vater bitten würde, dann kriegt er 12 Legionen Engel geschickt. Nicht? Also von Machtlosigkeit kann da nicht die Rede sein. Aber das war damals tatsächlich also üblich zu reden in gewissen Kreisen von eben einer Gottestodtheologie, und das sei das eigentlich Christliche gegenüber so den mächtigen Göttern in anderen Religionen. Das war so ein Gedanke. Tatsächlich ist der biblisch-christliche Gott ist demütig, aber nicht machtlos. Müsste man schon sehen. Aber das war so der Hintergrund. Und da steht dann auch der Satz, der hier zugrunde liegt, ich lese also diesen Passus davor, nur um deutlich zu machen, was gemeint ist, und im Wissen um die Belastung des Begriffs Mystik, der echt verstanden kein Gegensatz zu einem Glauben im heiligen Pneuma ist, sondern dasselbe, könnte man sagen, der Fromme von morgen wird ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht mehr sein. So, also dieser berühmte Satz im siebten Band der Schriften zur Theologie. Erfahren hat er dabei in Anführungszeichen gesetzt. Also einer, der etwas erfahren hat, und da macht er Anführungszeichen hin. Und als Objekt schreibt er hier etwas, der etwas erfahren hat. Also er sagt nicht jemand oder Gott, sondern sagt, der etwas erfahren hat. Also im Gegensatz zu diesem Gedanken, dass hier zunächst mal es nur um den Glauben geht und dann später um das Schauen, nimmt er hier also das Erfahren wieder auf. Was dann daraus bei weniger achtsamen Lesern geworden ist, das hat damals vor 10 Jahren William Hoy kritisch aufgeschrieben. Der ist Professor in Köln, in Münster. Der hat hier bei Rahner promoviert in der Zeit, als Rahner hier in München war. Und es ist also Amerikaner von Haus aus. Das E wird nicht gesprochen, also Heu heißt er. Die meisten Leute reden ihn an mit Heu und das lässt dann immer durchgehen, nicht? Aber heißt also Heu. Und der hat eben ein Buch geschrieben in den 90er Jahren über Gottes Erfahrung, Fragezeichen, Klärung eines Grundbegriffs der gegenwärtigen Theologie, wo er sich sehr stark gegen diesen Begriff wendet, diese Erfahrungssucht, die da überall auftaucht. Ich hatte ja das Beispiel schon gebracht letztes Mal, dass das ja schon auftaucht im Benediktus, in der Laudes immer. Du wirst dein Volk, das Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken, während da nur Erkenntnis steht. Im griechischen Gnosis steht da an der Stelle. Also von Erfahrung ist da erstmal nicht die Rede. Und Heu, der dann eben in diesem seinem Buch schreibt, ein außerhalb und über der Welt stehendes Prinzip in seiner Unerfahrbarkeit tut man mit der Behauptung ab, Gott sei erfahrbar. Ja, ohne die Erfahrung dieses Gottes ist menschliches Leben als menschliches gar nicht möglich. Das kann man dann so in der katechetischen Literatur lesen. Das wird so selbstverständlich vorausgesetzt, wenn man traditionell gesagt hat, Erfahrung heißt unmittelbar hinnehmender Realbezug. Und da kann ich nicht unmittelbar Gott begegnen, sondern da begegne ich eben meinen eigenen Gefühlen, meinen Erinnerungen. Ich begegne Dingen, die in der Welt sind und nichts anderes. Das eigentliche adäquate Objekt für Geistwesen, wie wir es sind, also Geist-Leibwesen, ist das Was eines Fasslichen. Also es geht los mit der Sinnlichkeit, mit den Phantasmata, so heißt es bei Thomas, also den Phänomenen. Und dann erkennen wir, das ist unsere spezifische Art zu erkennen, das was etwas ist. Die Quiditas sagen, also die Scholastiker da, die Washeit. Das können wir herausholen aus dem sinnlichen Gegenstand, der uns begegnet, das auf dieses Was zu bringen. Und das ist auch der eigentliche Gegenstand unserer Erfahrung, das hier hingehört. Hier wendet man sich dann damals also vor allen Dingen auch gegen die Herrschafts- und Abhängigkeitsstrukturen einer Offenbarung von oben. Wie gesagt, das darf es nicht geben, eine Offenbarung von oben, sondern das führt dann auch dazu, dass unter den Menschen wir dann eben eine Klerikerklasse haben, als Christen erster Klasse und dann Christen zweiter Klasse, die normalen Laien eben, und deswegen muss das weg und wir müssen stattdessen die eigene persönliche Erfahrung haben. Deswegen war ab dort dann auch immer zu Ostern, ich weiß gar nicht, wie oft ich das als Predigt gehört habe, also das ist ja, früher war ja Abraham der Vater des Glaubens, nicht wahr? Und inzwischen ist es der ungläubige Thomas. Da wird also immer geschildert, dass der eben gesagt hat, wenn ich nicht selber meine Hand in die Wunden lege und in die Seite, dann glaube ich nicht. Anstatt dahin zu hören, was ihm die Apostel sagen, da wird sogar übersehen, dass er vorher erstmal die Frauen schlecht macht und sagt, da waren zwar ein paar Frauen, die haben sowas behauptet, aber die zählen sowieso schon nicht. Das ist schon eigentümlich, wie das da wegkommt. Also, dass man gesagt hat, das muss weg und die Freiheit und Spontaneität des Einzelnen und der Gruppen, das sei wichtig. Von dort ist ja dann auch dieser Ausdruck wichtig geworden, dass man sagt, wir müssen mit Gott auf Augenhöhe sein, auf gleicher Augenhöhe. Oder Frau Söller hat das damals so formuliert, ein asymmetrisches Gottesverhältnis ist unzumutbar geworden. Als ob es zwischen Geschöpf und dem Schöpfer ein symmetrisches Verhältnis geben könnte. Auch der Hauptassistent von Pannenberg hat das so formuliert, der dann ist ja verstorben inzwischen schon, der war dann ja, Dogmatiker in Wien, der dasselbe auch nochmal wiederholt hat und gesagt hat, also Gott und Geschöpf, das darf kein asymmetrisches Verhältnis sein. Bitte?
Ist Ich habe es nicht ganz verstanden. Also drei Positionen sehe ich jetzt mal. Die eine sagt, also Gott ist erfahrbar, die andere sagt, Gott ist nicht erfahrbar. Ja. Und ja, die Teilhabe an der Gottheit Jesu Christi, die den Menschen dazu angenommen ja. hat, zeugt euch auch von einer, ja, von der erfahrbaren, von dem erfahrbaren persönlichen Hand Gottes an uns.
Ja, ja, nur wo erfahren wir das? Also hier jetzt, hier, wo erfahren wir hier Gott? Also erstmal ist das schon ein anderer Schnitt, wenn ich schon mal daran glaube, dass dieser Mann aus Nazareth Gottes Sohn ist, dann bin ich ja schon im Glauben drin und im Glauben kann ich Erfahrungen machen. Die wollen ja sagen, ich mache einfach so Gottes Erfahrung. Und da ist eben die Frage, was heißt das? Ich habe tatsächlich ja meine Gotteslehre auch so genannt, die heißt auch Gottes Erfahrung im Denken und habe das im Gespräch auch mit meinem Vorgänger, dem Pater Ogelmann, haben wir das auch so geklärt, aber der Ogelmann hat das auch nicht so gern gehört. Ich habe dann gesagt, ich meine nicht eine direkte Erfahrung, sondern eine Miterfahrung. Also ich, so wie ich also tatsächlich sinnlich erfahre, das, was der andere mir sagt, das sind also Luftwellen, die da in mein Ohr kommen, und doch kann ich sagen zugleich, ich erfahre hier den anderen selber, aber nicht so, dass das unmittelbar geschieht, sondern das geht aufgrund meiner Interpretation auch. Glaube verstehe ich jetzt hier philosophisch als Gesamtdeutung vorliegender Fakten. Also ich habe Fakten und lese diese Fakten als. Das ist dieses hermeneutische Als, das Heidegger so stark gemacht hat. Also ich mache, jede Erfahrung ist eine Als-Erfahrung. Mir begegnet etwas als fremd, als neu, als bedrohlich, als verlockend oder wie auch immer. Und dieses Als ist etwas, was wir dazu tun. Das ist nicht also unmittelbar im Gegenstand als solchem da. So wie wenn man einen Text liest, an sich sind das nur schwarze Spuren auf dem Papier und wir lesen das aber gleich als Worte. Simone Weil sagt sogar eben, wenn man jetzt eben Griechisch kann, dann liest man das schon unmittelbar als griechisches Wort. Man hört es dann schon so, man fängt nicht an mit den Buchstaben, die jetzt zu dekodieren oder wie die Leute da erklären, sondern man sieht gleich den Text oder so etwas. Wenn man das so also mit weiß, so wenn jemand sich in der Kunstgeschichte auskennt und sagt, das ist ein Dürer, was da hängt, oder ein Cranach oder so etwas, wo er das so gleich sieht. Bitte?
Sie würden aber sagen, die Leute, die die Erfahrung so stark in das Zentrum stellen, ja. oder so, dass die nicht diesen Erfahrungsbegriff haben, sondern ein sehr, also das muss gleich eine Erleuchtung sein oder so.
So ist es, also soweit, eben, an sich wollten die, das ist das, was da weiter mit hineingehört, dass die Leute dann immer sagen, ja, ich habe eben sowas Großartiges noch nicht erlebt, sondern wie oft habe ich schon gehört, dass Leute sagen, ja, wenn es also mich auch so vom Pferd hauen würde, wie den heiligen Paulus da, dann könnte ich auch glauben, nicht? Wo ich gesagt habe, erstmal ist das nicht so sicher, dass der deswegen schon glauben muss. Der kann ja auch nach 3 Tagen sagen, ich habe halt einen Sonnenstich gekriegt und habe mich überarbeitet und kann das einfach wieder liegen lassen. Ich muss das ja nicht festhalten. Und dann hinterher, das wäre schon mal das Erste. Zweitens ist die Frage, ob der nun wirklich so dramatisch da vom Pferd gefallen ist, denn war es wahrscheinlich sowieso bloß ein Esel. Aber auch das ist noch nicht mal der Punkt, sondern dass es einfach darauf ankommt, er hat eben, ihm ist was begegnet. Und er hat es in bestimmter Weise gelesen und aufgenommen. Und um den Glauben kommt niemand drum rum. Übrigens auch der ungläubige Thomas natürlich nicht. Erstmal wird er von Jesus auch zurechtgewiesen und wird sagen, jetzt weil du gesehen hast, glaubst du, sagt er. Also glauben muss er trotzdem noch. Was glaubt er dann? Nicht, was er gesehen hat bloß, nicht? Sondern das, was er erschließt. Und tatsächlich kriegt er so das Schlusswort des ganzen Johannes Evangeliums in den Mund gelegt, diese Begrüßung des römischen Kaisers, er sagt, mein Herr und mein Gott. Nicht? Darauf läuft hier das Johannes-Evangelium dann zu, in der Antwort. Also der hat selbstverständlich auch glauben müssen. Also das eine ist, was er gesehen hat und dann, was er am Grund dessen nochmal glaubt, denn ohne Glauben, sagt also der christliche Glaube, kommt man nicht in den Himmel. Das muss irgendwie sein. Und das meint auch, was die Leute eben oft vergessen, das meint natürlich auch Rahner, wenn er mit diesem unglücklichen Namen da die anonymen Christen, nicht? Das anonym verkehrt war, das hat er selber immer gesagt. Wir haben uns nur gewundert, dass er es dann hier einfach lässt, nicht? Denn anonym heißt ja, ich selber weiß, wie ich es heiße, nur die anderen wissen es nicht. Während hier ist ja so, dass die anderen nicht wissen, dass sie Christen sind, sondern das weiß nur der Pateraner. Also insofern ist der Name anonym nicht glücklich. Ich habe mir da lieber den Ausdruck von dem dritten Wiener Analytiker da gemerkt, der unbewusste Gott war seine Doktorarbeit, die er in Wien geschrieben hat. Von daher würde ich von unbewussten Christen reden, aber nicht von Anonymen. So, und jetzt kommt es aber darauf an, dass dieser anonyme oder eben unbewusste Christ, dass der nicht einfach, wie manche Leute denken, sich anständig benimmt und dadurch wird er Christ, sondern die Argumentation von Karl Rahner geht so: Erster Schritt, wer auf die Dauer sich anständig benimmt, kann das nur aus besonderer Gnade Gottes. So schwach und auf uns konzentriert und eben aus dem Leim, wir halt sind, von wegen der Erbsünde. Ne? Also das Erste ist, das geht nur mit einer besonderen Gnade. Zweitens, diese Gnade ist immer die Gnade Jesu Christi für alle. Das ist der zweite Schritt. Der dritte Schritt, diese Gnade bezieht sich nicht bloß auf das Willentliche, auf das Anständigsein, sondern diese Gnade hat auch eine kognitive Seite. Das heißt, mir wird zugleich ein neuer Blick auf die Welt geschenkt. Ich muss also zwei Arten von Glauben unterscheiden. In Rahnerscher Sprache müsste man sagen, es gibt ein transzendentales Glaubensverständnis oder Glauben und es gibt ein kategoriales Glauben. Das transzendentale Glauben ist, dass ich grundsätzlich, man könnte sagen, im Geiste Gottes und Jesu Christi die Welt angucke. Also dass ich sehe, dass sie gewollt ist, dass sie, so wie Gott das sagt am letzten Tag der Schöpfung, es ist sehr gut, und wo die meisten Rabbinen sagen, da ist die Sünde schon passiert, weil das Paradies überhaupt nur einen Moment gedauert hat. Und dann sagte er, Gott sah alles, was dort war, und es war sehr gut. Tov me'ot, es war sehr gut. Dass das also dann nochmal so gesagt wird und hingehört. Und dieser transzendentale Bewusstsein, dass ich die Welt gewissermaßen mit den Augen Gottes angucke, das ist eben ein Teil der Gnade. Während der kategoriale Glaube ist der Satzglaube, dass ich also weiß, Jesus Christus, sein Name und seine Geschichte, wenn ich das alles so mitweiß, dann ist das kategorial und das halt von Kategorien, das gehört in die Gerichtssprache und heißt eigentlich jemandem auf den Kopf zusagen, ein Verbrechen oder eine Verfehlung oder so, das heißt an sich Kategorien. Und hier heißt es bei Rahner kategorial, ich kann es beschreiben, ich kann es umschreiben, ich kann es nachweisen oder so ähnlich, also greifbar, konkret. Und dahinter steht das Transzendentale. Und das beides gehört immer zusammen. Also die Liebe selber ist eine transzendentale Einstellung zum anderen, aber sie wird real durch kategoriales Reden und Tun. Denken, Reden und Tun. Das sind die Formen, wie sonst die Liebe nur leer behauptet, wenn sie nicht in das Kategoriale eingeht. Mit der Spannung dabei, dass man alles Kategoriale tun kann, ohne zu lieben. Das ist ja das, was er in diesem berühmten 13. Kapitel des 1. Korintherbriefes sagt. Und wenn ich meine Habe an die Armen gebe, da wird es ja nur wirklich ernst, wenn es an Portemonnaie geht mit der nächsten Liebe, nicht? Sagt er, und hätte die Liebe nicht. Also ich kann alle kategorialen Dinge tun, die die Liebe tut, ohne die Liebe zu haben. Aber wenn jemand sagt, ich bin ganz voll Liebe, nur fehlt mir jede Gelegenheit, dann wird man sagen, mach mal halblang. Also da kann ich dir schon ein paar nennen. Also wer überhaupt nichts Kategoriales tut, da ist die Liebe nicht da, sondern nur behauptet. Aber wenn ich Kategoriales tue, ist noch nicht sicher, dass ich liebe. Diese Spannung bleibt also bestehen. Und so ist also der kategoriale Glaube, dass man das Credo aufsagt und dass man es erklären kann und so und weiß. Aber diese transzendentale, grundsätzliche Einstellung des Respekts, des Wohlwollens oder so etwas, gehört dann als ein kognitives Moment zur Gnade dazu. Und das ist für Rahner völlig klar. Also Rahner vertritt nicht etwa die Idee von der Rede von Nathan Weisen, nicht? Dass es einfach nur darauf ankommt, sich anständig zu benehmen. Das ist nicht gemeint. Tatsächlich wird in der Gerichtsrede, und auch dazu habe ich immer wieder mal eine Predigt gehört, kommen tatsächlich ja nur diese kategorialen Werke vor, die sogenannten leiblichen Werke der Barmherzigkeit, nicht? Kranke heilen, Gefangene freilassen und sich um die Leute kümmern. Das wird aufgezählt und da kommen keine kultischen Dinge vor. Und da habe ich auch schon öfter Predigen gehört, da sieht man, darauf kommt es Gott auch gar nicht an, sondern es kommt nur darauf an, anständig zu sein. Und da behaupte ich, dass Sie da übersehen, man soll den Text mal nachlesen, Matthäus also 24, 25, sollen das nachlesen. Und dann steht dann dort, dass der Menschensohn am Ende die Völker, die Ethne, also die Goyim, zusammenruft. Und die kann er natürlich nicht richten nach der Tora, weil sie die ja gar nicht kennen. Sondern da ist dasselbe, was dann Paulus im Römerbrief schreibt, dass er sagt, die Juden und die Christen werden nach dem Gesetz gerichtet, nach der Tora, und die Heiden werden gerichtet nach dem Gesetz ihres Herzens. Sie sind sich selbst Gesetz, autonomoi heißt das dann. Nicht? Die sind sich selbst Gesetz und dieses Herz, das Gesetz im Herzen sagt ihnen eben, sie sollen menschlich sein. Und weil es da vorher heißt, er ruft hier die Goyim zusammen, ist klar, dass er da jetzt nicht von den kultischen Verrichtungen spricht. Hat auch gar keinen Sinn, weil er da ja mit Leuten zu reden hatte, die das ja taten. Seine Zuhörer waren Leute, die zwei- oder dreimal am Tag des Schma Israel gesprochen haben. Höre Israel, der Herr, dein Gott, ein einziger. Ne? Wo das einfach also in dieser Form geschieht, so musste er das nicht extra ansprechen. Deswegen hat er das auch selten getan. Zum Beispiel auch in dem Text, wo er sagt, du darfst nicht das Geld, das deinen Eltern zusteht, im Tempel geben. Das ist auch so ein Punkt, weil die Leute im Tempel gesagt haben, nein, nein, wenn es uns gibt, ist es auch in Ordnung, du musst es nicht den Eltern geben. Sagt Jesus, nein, nein, das geht nicht. Kann sie sagen, Korban, und das gehört jetzt einfach dem Tempel, sondern zunächst mal hast du für deine alten Eltern zu sorgen. Also das muss man auch sehen, dass er nicht in der Situation steht, dort in Israel Gott zu verkünden. Da glaubten alle dran. Sondern er muss also einerseits betonen, dass man über der Gottesliebe nicht die Nächstenliebe vergisst. Das ist das eine. Und das andere, dass er hier in dieser Rede erstmal nur an die Heiden hinspricht. Keiner von den Christen und Juden kann hinterher sagen, wann haben wir dich im Gefängnis gesehen und besucht. Sondern sag jetzt, sei mal still, das hast du jedes Jahr im Oktober gehört, da kommt das nämlich immer im Gottesdienst vor. Also das können gar keine Christen ihm erzählen, sondern die Heiden, die es nicht anders wissen. Also es ist gar nicht an Christen gerichtet, der Text an der Stelle. Ich muss mal einfach mitsehen. Bitte.
Ja, solche Schriftstellen werden oft thematisch verengt interpretiert.
So ist es, ja.
Also Kranke heilen, das meint das sicher auch. Also natürlich
kommt ja, ja.
Auch, ja, Kranke heilen, also geistliches Wandeln, aber auch in ganz allgemeiner Weise Krankheit in einem ganz umfassenden Sinn, im ganzheitlichen Sinn.
Also so ist es.
Halt,
ja.
Hungernde ernähren, das heißt auch das Wort des Lebens.
Weitergeben, so ist es. Ich meine, es steht halt nur nicht da. Nicht? Also ich meine auch, so haben wir recht.
Es steht schon da. Das ist das, also das, was da steht, ist ein Wortgefäß und wir müssen ja das Wort Jesu Christi mit seinem Geist lesen.
Ja, ja.
Das steht schon da.
Ich meine, wenn man das kann, nicht? Dann, ja, also das muss man von anderswoher haben. Die anderen können es eben nicht.
In der Interpretierung, also eine irdische Semantik.
So ist es. So ist es.
Dieses Gefäß,
ja.
Das phonetische Wortgefäß, mhm. Öffnen, für den Inhalt, der von oben kommt.
So ist es, nicht? Der damit hineingehört. Aber das findet man eben nicht. Und das ist das, was eben dann ja, Balan jetzt nennt, diese Einführung ins Geheimnis, Mystagogie, sagt er. Nicht? Das ist das, was also die religiösen Lehrer machen müssten, die Einführung in das Geheimnis eigentlich zu machen. Und das geschieht aber eben dann oft genug nicht. Und deswegen muss man das also aufnehmen und darf also nicht mit dem, ganz wesentlich bei dem empirischen Erfahrungsbegriff stehen bleiben, sondern im Glauben kommt eben dieses Als dazu, wovon ich schon geredet habe. Ich lese etwas als eben einen Text an mich gerichtet oder so. Dieses Als ist etwas, was wir dazu tun. Und das wäre eben so der philosophische Glaube, wie Jaspers es nennt, also die Gesamtinterpretation vorliegender Fakten. Sonst nennt man ja den religiösen Glauben, diese berühmte Definition auf dem Katechismus von Luther, heißt ja eben, ein Gott haben heißt auf ihn vertrauen und von ihm alles erwarten oder so. So ist es ja dort formuliert. Das ist also der Fiduzialglaube, nicht? Das Vertrauen auf, was dort steht. Während philosophisch würde also Glauben heißen, Gesamtdeutung der Fakten. Und wir haben eben Fakten immer nur als Gedeutete und nicht anders. Es steckt immer dieses Als drin, das wir machen. Also die Fakten folgen schon immer einer Theorie, so könnte man es auch ausdrücken. Es ist meine Entscheidung vorweg, ob ich sage, das sind hier drei Punkte oder das ist ein Einpunkt und das ist ein Doppelpunkt. Das kommt darauf an, wie ich etwas anschaue oder gucke, das kommt damit dazu. Ich habe also niemals mit Fakten außerhalb einer Theorie zu tun, sondern die schießen immer zu irgendeinem Gesamt zusammen und das wäre dann dieser Ertrag des Erfahrungsglaubens. Also insofern ist alle Erfahrung Glaubenserfahrung in diesem philosophischen Sinn. Rana selber jetzt, der setzt ein, ohne Beschönigung, mit der Erfahrung der Nichterfahrung. Ich lese Ihnen einfach so wieder einen Satz von ihm vor. Wenn einer es heute fertig bringt, mit diesem unbegreiflichen, schweigenden Gott zu leben, den Mut immer neu findet, ihn anzureden, in seine Finsternis glaubend, vertrauend und gelassen hineinzureden, obwohl scheinbar keine Antwort kommt als das hohle Echo der eigenen Stimme. Wenn einer immer wieder den Ausgang seines Daseins freiräumt in die Unbegreiflichkeit Gottes hinein, obwohl er immer wieder zugeschüttet zu werden scheint durch die unmittelbar erfahrbare Wirklichkeit der Welt, ohne die Stütze der öffentlichen Meinung und Sitte und nicht nur als gelegentliche religiöse Anwandlung, dann ist er heute ein Frommer, ein Christ. Also er stellt hier nicht ab auf fromme Gefühle oder bewegt werden durch etwas, sondern er formuliert es in dieser Schärfe erstmal zu, dass er sagt, wer es heute fertig bringt, mit diesem unbegreiflichen, schweigenden Gott zu leben, den Mut immer neu findet, ihn anzureden, in seine Finsternis vertrauend und gelassen hineinzureden, obwohl scheinbar keine Antwort kommt, außer eben das eigene Gefühl. Oder so etwas, das formuliert er hier in aller Schärfe, also die Erfahrung des Nichterfahrens gegenüber anderen Leuten, die eben sagen, wie auch diesmal wieder zweimal in der Osterpredigt gehört, ja, in der Osterzeit, dass gesagt wurde, ja, das soll uns eben dann erinnern, dieses Osterfest, an das, wo wir schon mal also erlebt haben, wie Gott uns geholfen hat oder uns da berührt oder bewegt hat, nicht? Wo Rana sagen würde, woher willst du das denn eigentlich wissen, dass das dahin gehört oder so, sondern halt es, mach dir nichts vor, halt das aus in dieser Form. Also die eigentlich genau diese Unbegreiflichkeit und die Unfasslichkeit, dass man die festhalten soll. Das ist das, was er eigentlich hier anspricht. Man kann sagen, gut, das ist mir zu finster oder sonst wie, aber es ist Rana. Und das sollte man also nicht übersehen, wenn man seinen Text da liest mit Mystiker, damit meint er nicht, dass man da jetzt in irgendeiner Selbsterfahrungsgruppe da ist und dies oder jenes an Erfahrung sammelt.
Also würde er sagen, einem, der nicht glaubt, dem sollte man nicht so begegnen und sagen, also schau doch mal hin, wo Gott in deinem Leben schon wirkt.
So ist es, ja, das findet er also jedenfalls schwierig. Das gibt es natürlich auch, aber je nachdem, mit wem man redet, gerade bei den Intellektuellen, ist es natürlich schon schwierig, weil wir alle inzwischen ein bisschen Ahnung haben von Psychologie oder so Geschichten und wissen, was man da machen kann, wo sich das dann in Frage stellt nochmal. Und deswegen setzt er anders ein und lässt das also erstmal diese Beobachtung, dass sich eben sehr oft da gar nichts tut oder nichts zeigt in dem Sinn. Es gibt ja zwei Gründe, warum da etwas sich nicht zeigt oder so. Das eine ist eben, dass man es an Nächstenliebe fehlen lässt. Dann ist das einfach die logische Folge heraus, dass man dann nicht religiös getragen wird. Das andere ist, dass man eine Stufe höher geführt werden soll. Bitte.
Ich würde es nur ergänzen. Er hat mal gesagt, Glauben heißt sein Leben lang die Unbegreiflichkeit Gottes auszuhalten. Ja, das ist es eigentlich,
nicht?
Genau.
ja, ja. Nicht? Also das ist wirklich dieses, das meint er hier erstmal damit. Und das meint er sogar nochmal, wenn man jetzt die Gnade dazu nimmt. Ich will Ihnen noch einen längeren Text nochmal hier vorlesen aus dem dritten Band der Schriften. Also der dritte Band, die ersten beiden Bände, die erstmal kamen, waren so gesammelte größere Aufsätze und Texte von ihm. Das war ja damals im Donnerschlag, als die beiden herauskamen. Und dann war der dritte Band schon ein Band mit lauter spirituellen Texten. Und der siebte Band, aus dem dieser Text hier ist, der hat also die Schriften des 66 rausgekommen und enthält weitgehend auch Schriften von 66 und 65. Der knüpft unmittelbar an diesen dritten eigentlich wieder an. Und in dem dritten Band, da hat er was geschrieben über die Erfahrung der Gnade in dem dritten Band. Und da will ich Ihnen so einen Abschnitt daraus vorlesen. Also das ist ja eine wichtige Sache für ihn gewesen, während man vorher gesagt hat, Gnade wird nicht erfahren, sondern die kann nur geglaubt werden. Nicht? Sagt er jetzt hier, was sagt er jetzt über die Erfahrung der Gnade? Haben wir schon einmal geschwiegen, obwohl wir uns verteidigen wollten, obwohl wir ungerecht behandelt wurden? Haben wir schon einmal verziehen, obwohl wir keinen Lohn dafür erhielten und man das schweigende Verzeihen als selbstverständlich annahm? Haben wir schon einmal gehorcht, nicht weil wir mussten und sonst Unannehmlichkeiten gehabt hätten? Haben wir schon einmal geopfert, ohne Dank, Anerkennung, selbst ohne das Gefühl einer inneren Befriedigung? Waren wir schon einmal restlos einsam? Haben wir uns schon einmal zu etwas entschieden, rein aus dem innersten Spruch unseres Gewissens heraus? Dort, wo man es niemand mehr sagen, niemand mehr klar machen kann, wo man ganz einsam ist und weiß, dass man eine Entscheidung fällt, die niemand einem abnimmt, die man für immer und ewig zu verantworten hat. Haben wir einmal eine Pflicht getan, wo man sie scheinbar nur tun kann mit dem verbrennenden Gefühl, sich wirklich selbst zu verleugnen und auszustreichen, wo man sie scheinbar nur tun kann, indem man eine entsetzliche Dummheit tut, die einem niemand dankt? Waren wir einmal gut zu einem Menschen, von dem kein Echo der Dankbarkeit und des Verständnisses zurückkommt und wir auch nicht durch das Gefühl belohnt werden, selbstlos, anständig und so weiter gewesen zu sein? So, und dann nach diesem Absatz sagt er dann, wenn ja, dann haben wir die Erfahrung des Geistes gemacht.
Bitte? Also, mir scheint das etwas rigorose Gedankenkonstruktion. Also eine rigorose Gedankenkonstruktion.
Also da kann ich Sie versichern, dass es das bei Rana nicht ist, sondern das ist seine Erfahrung.
Solche Zustände, wo ein Mensch lebt.
Ja, ja. Und die meint
aber
er?
Aber Gott ist Mensch geworden, ja. Damit er sichtbar wird.
Ja, ja. Nur
und Gott kommt zu den Menschen nur durch den Menschen, sagt der Präfekt der Glaubenskongregation Doms München. Also, ja, Gott ist ein wahrer Mensch und wahrer Gott in einer Person.
Ja, ja, natürlich. Nur Sie haben ihn ja auch noch nicht.
Ist dazu da, dass Gott sichtbar.
Ja, ja, nur treffen Sie ihn nicht. Nur treffen Sie ihn nicht. Also wenn Sie zur Kommunion gehen, dann haben Sie ein Stück weißes Brot und nicht Jesus von Nazareth vor sich da stehen. Ja, mit den Augen des Glaubens Herrschaftszeiten, doch nicht empirisch.
Okay, was Sie Empirie nennen. Also jedenfalls, wenn der Engel Maria erscheint, dann sagt, du wirst ein Kind bekommen.
Ja, ja, nur mir ist noch kein Engel erschienen. Ja, ja, also ich warte halt noch drauf. Also ich meine, ja, ja, klar, wem es gegönnt ist, nicht? Aber
trotzdem haben Sie doch bestimmt eine Erfahrung des Glaubens gegeben. Also eine Erfahrung.
Ja, ja, nur wir. Also
so spricht Gott.
Ja, ja.
Weil wenn nicht Gott spricht, dann spricht nicht die Wahrheit. Wenn der Priester nicht, also wenn dort nicht Jesus spricht, Jesus ist die Wahrheit.
Ja, ja, natürlich.
Wenn nicht Jesus selbst spricht durch einen Menschen, dann können wir keine Wahrheit hören. Und nur die Wahrheit kann uns befreien.
Bitte?
Ich habe eine Verständnisfrage.
Ja.
Den Text, den Sie jetzt vorgelesen haben.
Ja.
Was ist das für ein Text? Schreibt er hier Wissenschaft oder redet er mit Feuilletonisten oder wie wird er wieder ein?
Na, der Aufsatz heißt über die Erfahrung der Gnade. Im dritten Band der Schriften und das ist also der Text, den ich vorgelesen habe, ist dort die Seite 106 folgende. wo er das also darstellt, beschreibt das so und sagt, wenn das geschehen ist, dann haben wir damit natürlich nicht einfach, behaupte ich, das gebe ich schon zu, in solcher Nacht als solcher, sondern auch im darin gut sein können. Das ist das Entscheidende, also dass wir das tatsächlich so lesen können, dass uns das ja, dass wir das festhalten können, dann haben wir die Erfahrung des Geistes gemacht. Das ist das, was er hier sagt an der Stelle. Das muss ja nicht jedermanns Erfahrung sein. Es gibt doch Leute, die machen eben erstmal so den Honeymoon durch. Die Frage ist, wann diese Form hingehört. So wie bei der kleinen Therese war das monatelang vor ihrem Tod, dass sie dort gesagt hat, der Himmel ist wie eine Betonwand. Ich habe früher nicht kapieren können, sagt sie, dass man nicht an Gott glauben kann, weil er doch aus jeder Blume und aus allem spricht oder da ist. Und jetzt hat sie selber gemerkt, dass sie, die hat weiter gelächelt und war liebevoll und nett, aber hat unentwegt einen Glaubensakt nach dem anderen formuliert, aus rein mit ihrem Willen, aus ihrer Freiheit heraus, ohne dass es irgendwie gestützt war durch irgendeine Form von Stimmung oder Erhobenheit oder eben geführt werden, was ja auch schön ist, was ich eben in meiner Sprache nenne ich das Honeymoon. Also diese Zeit, die da eben hingehört in dieser Verliebtheit und so, das alles mal irgendwann hingehört, aber das eben nicht mehr. Und sowas spricht jetzt eher an. Das ist sicher nicht die einzige Weise. Das wir kennen ja andere Texte auch, aber ich rede ja jetzt eben über den Pateraner und nicht über andere Leute.
Also ja. Ganz kurz, ja. Wahrscheinlich. Erfahrung, so wie es dort drin steht, ja. Ist wahrscheinlich begrenzt auf die rein körperlichen Sinne. Hier.
Nein, ich habe es doch vorgelesen, das waren doch keine körperlichen
dann
Sinne.
Das kann es ja nicht sein. Dann steht dann, das stimmt mit der Lehre der Kirche nicht überein. Jesus Christus spricht in persona. Ja? Das ist mein Leib.
Ja, ja.
Jesus gibt da nicht hier
ja,
ein
ja, okay, Leben, okay.
Das ist mein
ja,
Leib.
Ja.
Ich werde das nicht, ja. Also nicht erkennen. Nicht, also
ja, ja, okay, auf, ja. Ja. Okay, lassen wir es so stehen.
Also die ja. Kirche ist dazu da, Gott ja. sichtbar zu machen.
Ja.
Sichtbar zu machen. Mhm. Das wäre auch
ja.
Das wäre der
ja. Bitte?
Aber also ich habe jetzt ein bisschen was mit Drama gemacht. Er bringt ja das in der Mystik noch einmal alles.
Ja, eben.
Und das ist einfach das Besondere an ihm, dass er sagt, diese Gnade ist eben immer da und die ist für jeden, egal ob du Christ bist oder nicht, die ist nicht sichtbar, sondern die ist da als eine Kraft.
Da meint er spezielle Arten von Gnade, aber nicht klar, die Gnade schlecht.
Die Erfahrung der Gnade, das so ist sein Zugang, dass er sagt, ich habe es ja eben vorgelesen, muss ich nicht normal vorlesen, wo er gesagt hat, da haben wir schon mal geopfert ohne Dank und ohne nur mit dem Gefühl, diesem brennenden Schmerz, dass man eigentlich ein Idiot ist oder so, da dran bleibt. Aber das Besondere ist, dass man ja dran bleibt. Das gehört zusammen. Also es gehört zusammen, die Nacht der Sinne oder des Geistes, wie die geistlichen Lehrer sagen, das dorthin gehört, dass man also nichts verspürt und nichts merkt und nichts hört, dass man aber in dieser Situation immer noch die Kraft kriegt, gut zu sein. Das ist ja das, was er anspricht. Er sagt, dann hat man dort gehorcht, man hat also verziehen oder so. Er spricht ja dauernd nicht bloß von der Nacht, sondern dass wir in der Nacht gut sind. Das muss ich ja beides miteinander zusammennehmen. Und dass ich dieses Gute kann, das kann ich natürlich nicht aus mir so, sondern das ist geschenkt und verteilt. Von Eucharistie redet er hier gar nicht zunächst mal. Die kommt nicht vor.
Also Gnade schlechthin ist viel umfassender. Das ist nicht nur diese spezielle Gnade, wo jemand ohne jede äußere, sondern Gnade ist also Teilhabe an der Gottheit Jesu Christi, und zwar mit unserem Leib.
Ja, ja, das gibt es auch, das ist ja. Richtig, ja, ja. Und die einen spüren es und die anderen eben nicht. Ja, ja, nur kommt es darauf an, wie gehe ich da mit dem Leib um? Zum Beispiel, es war ja auch ein berühmter Artikel von ihm, dass Leute meinen, sie müssen eine größere Hostie nehmen und mehr Wein trinken, damit Christus länger bei uns bleibt. Nicht? Wo gesagt, das ist Unfug, das ist eine falsche Leiblichkeitsvorstellung.
Ja. Aber glaub, wenigstens aufgrund der Werke, sagt der Herr. Aufgrund der Werke, die es gibt.
Seine, wir reden ja nicht jetzt von seinen Werken, nicht von den Werken Jesu, das ist ja eine andere Sache, sondern wir reden von den Menschen heute. Ja, ja, das tut er doch, das hat er doch gesagt. Ich habe es doch gesagt, beides. Er tut's und aus der Kraft Jesu Christi.
Wir vermitteln den Glauben auch durch die Werke. Jesu Christi, in uns.
Ja, ja.
Man kann ja die Leute nicht schütteln und sagen, du musst es glauben.
Ja, ja.
Ist Jesus jetzt in Frau Müller oder in Herrn Meier?
Ja. Hatte ich sehe Frau Müller, Herrn Mayer und sonst nichts, das ist halt das Permanentische alles. Und was war da hier vor Lesungs anders als Epida para Epida?
So ist es, bitte.
Ja, ich sehe das auch so, dass es eigentlich aus. Dass er nicht ausschließlich sagt, also da, nur da ist die Gnade.
Nein, nein.
Im Alltag eben auch,
so ist es.
Wenn wir das nicht schaffen.
Ist eben.
Aber dort fällt vielleicht die Unterscheidung der Geister einfacher. Da ist ganz klar, anders ist es nicht zu erklären.
So ist es.
Da muss ein guter Geist.
Ja. Eben, so meine ich, müsste man sagen. Nicht? Also natürlich, jemand, ich sage, Erfahrung im Glauben ist eine andere Sache als Erfahrung auf den Glauben zu. Und davon ist erstmal die Rede, dass ich im Glauben natürlich dann weiß, im Glauben, dass da jetzt ich mit Jesus Christus zu tun habe oder so. Aber selbst da muss ich mich ja immer noch mal fragen, deswegen ist ja doch wichtig, nicht zu viel zu reden und zu hören, sondern einfach still zu sein, was mir da begegnet. Weil das können ja, viele sind nur einfach meine Wünsche oder meine Vorstellungen oder meine Befürchtungen, die ich dann als Gottes Wort an mich betrachte. Das ist ja der Kummer, der ja ständig in der Kirchengeschichte passiert ist, dass die Leute meinten, sie täten das im Auftrag Gottes. Es spricht ja Jesus selber an. Er sagte, werden Zeiten kommen, wo Leute, die euch vor Gericht schleppen, meinen, sie täten Gott einen Gefallen damit. Und sowas tun auch Christen, die einander vor Gericht schleppen. Zum Beispiel eben, was sich da getan hat im 30-jährigen Krieg bei uns. Das, was eben heute jetzt der Islam dadurch macht mit seinen verschiedenen Konfessionen, das haben wir im 30-jährigen Krieg gehabt, wo da gegenseitig die Katholiken und die Protestanten sich abgeschlachtet haben. Im Namen Gottes natürlich. Also das ist so, dass man da nochmal sehen muss, wo gehört das eigentlich hinein und wie ist damit umzugehen. Und da geht er eben einen Schritt zurück und sagt erstmal, solche Erfahrungen sind es ein ganzes Stück, die das hier bestimmend machen in der Form. Also nochmal, nicht die Nacht alleine und die Erfahrungslosigkeit, sondern dass man darin zugleich nochmal gut sein kann. Und dass man da jetzt eben sagen kann, und faktisch sagt er das natürlich dann als Gläubiger, dass man damit die Erfahrung des Übernatürlichen macht, also des Heiligen Geistes, des lebendigen Gottes, natürlich des Vaters Jesu Christi. Das ist für ihn nochmal klar. Also er spricht dann auch von der Sehnsucht derer, die das einmal haben kosten dürfen. Und da ist dann auch mal von einer gleichsam weißen, ich zitiere, gleichsam weißen, farblosen und ungreifbaren Seligkeit die Rede. Das kommt also Seite 108, das ist also zwei Seiten weiter, kommt das einmal vor. Aber vor allem gilt eben, dass hier drin nicht nur alles Greifbare und Angebbare und Genießbare versinkt, sagt er, sondern dass alles nach tödlichem Schweigen tönt, wenn alles den Geschmack des Todes und des Untergangs erhält. Also das ist das, was er stark macht. Das ist seine Sache. Balthasar macht es anders zum Beispiel schon. Und deswegen, das waren ja auch zwei grundverschiedene Leute und sind eben dann leider auch in so eine Entfremdung zueinander geraten, dann dadurch. Das, Balthasar fand, dass Rana also da zu sehr, weil er die Trinität auch nicht so richtig aufgenommen hat, dass er das eben zu sehr weggelassen hat. Umgekehrt hatte Pater Rana aber Angst gehabt, hat gesagt, woher kennt der Balthasar die ganzen Schlafzimmergeheimnisse des lieben Gottes? Nicht? Das war also das Problem von der anderen Seite her. Das sind eben einfach zwei Christentümer und zwei katholische Formen. Ich wollte ja erstmal jetzt über den Rana reden und dann kommen wir ja im Laufe des Semesters, denke ich, auch noch zum Balthasar, nicht? Dass das kommt, man sieht, es ist eine andere Weise, Sachen anzugehen. Und gerade was zum Beispiel die Trinität angeht, muss ich auch für mich bekennen, dass ich ein ganzes Stück von Rana zu Balthasar gegangen bin in den Schritten da und das etwas anders sehe. Aber man sollte das andere erstmal zulassen. Es gibt einfach, so wie der Paulus gesagt hat, ich bin zu den Heiden geschickt und der Petrus und die Leute zu den Juden. Also dass es einfach so eine Verteilung gibt, dass der Rana für manche Leute ein Weg ist, wie es nur geht, während andere es besser über den Balthasar machen und dort eher ankommen. Das ist tatsächlich, es gibt nicht bloß einen Weg oder so, nicht? Das ist ja ganz wichtig. Sondern es gibt, wie Benedikt gesagt hat, so viele Wege wie Leute. Weil jeder nochmal seinen Weg geht und den gehen soll auch oder so. Jetzt war doch jemand, der sich gemeldet hat, glaube ich, wo ich das gesehen habe, oder? Nein, war nicht. Ach so, ja, es ist schon wieder 3. Man fragt sich, wie die Zeit bleibt. Also, Viertelstunde Pause. Vielen Dank. Und dann machen wir ein bisschen Fenster auf und so. Dann geht's dann. Ja?